Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Also da ist zum einen natürlich die Heilkraft, die die Bewegung an sich hat, und die ist enorm. Das sind ganz viele stoffwechselaktiven Wirkungen, die durch die Muskelkontraktion, die Muskelarbeit tatsächlich entstehen. Wir dürfen verstehen, dass unsere Muskulatur in der Gesamtheit eigentlich das größte Stoffwechselorgan unseres Körpers ist, wo ganz viele Stoffe ausgeschüttet werden, die eigentlich in allen Bereichen unseres Körpers wirken, vor allem auch in unserem Gehirn.
Willkommen zur heutigen Sendung. Sie alle kennen vermutlich das Bild vom halbvollen oder halbleeren Glas. Es gibt Menschen, die finden immer ein Haar in der Suppe. Andere sehen das Leben und seine Wendungen positiver. So ähnlich ist es auch bei der Gesundheit. Die Ärztin und Wanderführerin Elisabeth Gauss will uns in der heutigen Sendung von dem Ansatz der Salutogenese überzeugen. Sie will unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, was uns gesund erhält, gesund macht. Salutogenese ist die Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit. Sie geht davon aus, dass Menschen, die ihre Gesundheit im Fokus haben, überlegen, was sie tun sollten, um gesund zu bleiben.
Ja, da versteckt sich ganz viel Wunderbares. Da versteckt sich das lateinische Wort Salus, das heißt Heil, Gesundheit, Glück. Und das griechische Wort Genesis, das heißt Entstehen, Schöpfung. Wir kennen das aus dem ersten Buch der Bibel. Und der Begriff meint die Fragestellung, wie entsteht Gesundheit oder wie kann Gesundheit erhalten werden? Und wo liegen die Schutzfaktoren, die lebensspendenden Faktoren, die Gesundheitserreger, die hoffentlich ganz infektiös sind, damit sie ganz viel Gutes anrichten? Der Begriff kommt von Aaron Antonovsky, einem israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen, der sich ganz viel mit dem Thema Stress und mit dem Thema Gesundheit und Krankheit beschäftigt hat und der eine Untersuchung gemacht hat an Frauen, unter denen ein Drittel den Holocaust überlebt hatten. Und der erstaunt war, dass unter diesen, die so Schreckliches erlebt hatten, ganz viele drunter waren, die gesund blieben, die daran, an dem schrecklichen, lebensbedrohlichen Erlebnissen im KZ nicht zugrunde gegangen sind und sogar nicht mal krank geworden sind. Er hat die Frage gestellt, woran liegt's, dass einer trotz Bedrohungen nicht krank wird, sondern vielleicht sogar daran wächst? Und er hat die Antwort gegeben, wie als Resultat nicht die Umstände bestimmen des Menschen Glück, sondern seine Fähigkeit zur Bewältigung der Umstände. Und wie wahr diese Aussage ist, zeigen ganz viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wo es eben gerade darum geht, Gesundheit so zu verstehen, als die Möglichkeit des Körpers und des Geistes, sich anzupassen, flexibel zu reagieren, auch auf schwierige Lebensumstände. Es geht tatsächlich um die Einstellung. Es geht um die Sichtweise auf unser Leben, auf Gesundheit, auf Krankheit und auf uns mit unserem Leben. Die Salutogenese ist sozusagen das Gegenteil oder der Gegenspieler zur Sichtweise der Pathogenese. Pathos ist das Leiden. Da haben wir nochmal ein griechisches Wort, das Leiden, die Krankheit. Und die Pathogenese beschäftigt sich tatsächlich mit der Fragestellung, wie entsteht Krankheit? Welche Krankheitserreger, Risikofaktoren, Schadstoffe gibt es, die uns krank machen können? Das Können ist ganz wichtig, weil es eben nicht passieren muss, weil es eben die Gegenspieler gibt, die gesund erhaltenden Möglichkeiten unseres Körpers mit ganz vielen Selbstregulationsmechanismen, unser Immunsystem, was uns schützt, was die Gefahren abwehren kann tatsächlich. Und so muss es eben nicht sein, dass man krank wird, sondern man kann trotzdem um mich herum Krankheitserreger und schädliche Faktoren sind, eben gesund bleiben. Aaron Antonowski sieht uns Menschen als Schwimmer im Fluss des Lebens. Das ist ein Ausdruck von ihm. Er sagt, wir stehen immer zwischen den beiden Polen, Krankheit und Gesundheit, und bewegen uns da dazwischen. Und unser Körper ist tatsächlich, das wissen wir, immer aktiv in diesen Regulationsmechanismen, uns möglichst auf der gesunden Seite zu halten.
Jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass Angst etwas mit dem Immunsystem macht, verständlicherweise, dass es das schwächt. Ist das so?
Das ist ganz klar so. Das weiß das Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie. Das steckt schon im Wort drin. Das ist die Forschungsrichtung interdisziplinär, die sich darum bemüht zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind zwischen Psyche, Geist, Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem und allen anderen Systemen des Körpers. Und letztlich ist die große Aussage seit Jahren, man kann diese Bereiche unseres Menschseins nicht trennen. Wir sind tatsächlich Leib, Geist, Seele, Einheit, Ganzheit, und jeder Bereich hängt mit dem anderen zusammen, durch biochemische Stoffe kommuniziert jeder Bereich und jedes System mit den anderen, und alles beeinflusst sich wechselseitig. Das ist wissenschaftliche Erkenntnis, und darin liegt ganz viel Bedeutung und auch ganz viel Chance für uns.
Ich persönlich habe gerade in den letzten Wochen und Monaten, auch seit die Corona-Krise uns beschäftigt, erlebt, dass viele Menschen gesagt haben, wie unsicher, wie verängstigt sie waren vor einem Virus, den man nicht sehen und nicht greifen kann, als man auch noch sehr wenig über die Krankheit wusste, die aber trotzdem erzählt haben, was ihnen gut getan hat, das war die Bewegung in der Natur. Ich nehme an, das überrascht sie nicht.
Nein, das überrascht gar nicht, weil es eben einer der Schutzfaktoren und Gesundheitserreger tatsächlich ist, beziehungsweise zwei: das Sein in der Natur, die Begegnung mit der Natur, das sich in die Natur begeben als Teil der Natur, und die Bewegung. Es sind eigentlich zwei verschiedene Dinge, die man aber wunderbar miteinander kombinieren kann, und wo wir heute wissen oder beginnen zu wissen, wie segensreich beides ist.
Das klingt jetzt auch danach, dass viel unbewusst passiert. Ist das so?
Das ist so, weil wir Leib-Geist-Seele-Einheit sind und weil das Unbewusste eben ein Teil von uns ist.
Frau Dr. Gauss, Sie haben von Gesundheitserregern gesprochen. Was versteht man denn drunter? Was sind Gesundheitserreger? Wie kann ich bewusst sozusagen was tun?
Also da gibt es eine Vielzahl von Gesundheitserregern, und letztlich ist es auch immer ein individuelles Geschehen, was mir, einzigartiger Mensch, gut tut, was mir liegt, was ich mag. Es ist ein individueller Weg, den jeder von uns finden darf, natürlich auch abhängig von den Möglichkeiten, die wir haben, je nachdem, wo wir leben, wie wir leben, was uns geschenkt ist, was uns vielleicht fehlt. Da Wege zu finden und die Gesundheitserreger zu finden, die für uns passen und die uns eben möglich sind, angefangen von gesunder Ernährung, und das ist auch sehr individuell, was mir gut tut, die Bewegung, die Natur, die Musik, die Gemeinschaft, die Schönheit, die Kunst, das Handwerk, Begegnungen, Beziehungen, all das wissen wir, dass es unsere Gesundheit fördert, und all das haben wir in unserer Hand. Das nennen wir Lebensstil, das nennen wir Lebenskunst vielleicht auch. Möglichkeiten, Potenziale, Ressourcen in uns, bis dahin, dass wir durch die Steuerung unserer Gedanken, durch das Bewusstsein, dass auch alles, mit dem sich mein Hirn befasst, mit dem ich mich beschäftige, was ich tue, was ich nicht tue, ob ich mich ans Klavier setze und Chopin spiele oder ob ich ein Gewaltvideo anschaue, all das prägt tatsächlich und formt unser Gehirn. Und darin liegt natürlich ganz viel Gesundheitspotenzial, natürlich auch schädliches Potenzial. Das wissen wir, wenn wir uns mit den Themen Digitalisierung, Medienlandschaft, Einfluss auf die Kinder und so weiter beschäftigen.
Wenn ich jetzt meine Gesundheitserreger, meine persönlichen herausfinden möchte, wie kann ich das machen?
Das ist ein Weg, das ist unser Lebensweg. Das ist die Suche nach dem Bewusstsein, auch die Suche danach, dass ich mich und meinen Körper und meine Bedürfnisse und meine Grenzen immer besser spüren kann, dass ich immer besser auch auf meinen Körper hören kann. Zum Beispiel, wenn ich krank werde, eben die Konsequenz daraus ziehe, mich ins Bett zu legen, mich auszukurieren, ist jetzt seit der Corona-Krise auch wieder ein ganz neues Thema, weil wir damit keine Infektionsgefahr darstellen. Dass ich einfach immer besser dieses Gespür bekomme für mich selber in Wahrhaftigkeit, in Selbstreflexion, in dieser Selbstfürsorge, in Achtsamkeit dahin zu kommen, immer besser zu wissen und zu spüren, was mir heute gut tut, was dran ist, was meine Aufgaben sind, was ich vielleicht auch tun darf, muss heute, obwohl es mich anstrengt oder schlaucht, weil ich einfach weiß, es ist jetzt heute mein Leben. Und hinterher suche ich Möglichkeiten zur Regeneration. Das liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir für bestimmte Dinge tatsächlich gemacht sind. Und da nenne ich als allererstes die Bewegung. Der Mensch ist tatsächlich von seiner Genetik seit Jahrmillionen für Bewegung gemacht. Daraus folgern wir, und das weiß die Wissenschaft, dass Bewegungsarmut, Bewegungsmangel tatsächlich einer der wichtigsten Risikofaktoren ist, neben vielen anderen, was die Ernährung, das Rauchen, den Stress betrifft, vor allem für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die Bewegung ist, glaube ich, der wichtigste Gesundheitserreger, neben vielen anderen. Die Ernährung, die auch sehr individuell unterschiedlich sein kann, auch kulturell bedingt sehr unterschiedlich ist, aber bestimmt die Elemente enthält, viel frisches Gemüse und Obst, möglichst natürliche, unveränderte Lebensmittel, keine Industrienahrungsmittel und möglichst keine großen Mengen an Kohlenhydraten, besonders schnell wirksamen Kohlenhydraten, damit unser Stoffwechsel gesund bleibt. Das ist sicher ein weiterer ganz wichtiger Gesundheitserreger über die Ernährung.
Thank you.
Kohlehydrate, da möchte ich noch einmal einhaken. Können Sie da Beispiele für gute und schlechte Kohlehydrate nennen?
Also wichtig beim Thema gesunde Ernährung, sogenannte gesunde Ernährung, ist, dass wir überhaupt darauf achten, dass wenn wir nicht schwer körperlich arbeiten oder eine Bergtour vor uns haben, dass wir einfach die Kohlehydrate eher sparsam zu uns nehmen, weil unser Körper, unser Stoffwechsel, die Bauchspeicheldrüse, die ganze Zuckerregulation nicht dafür gemacht ist, dass wir auf einmal große Mengen Kohlehydrate, die ja dann zerlegt werden und letztlich dann zu Glukosemolekülen, Zuckermolekülen im Blut schwimmen. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, schafft es nicht, große Mengen auf einmal zu verstoffwechseln. Mit allen Folgen, die das dann hat, letztlich mit der Tendenz dann zum Übergewicht, zum Diabetes. Und ganz besonders betrifft es natürlich die schnell anflutenden Kohlehydrate, also Zucker in Reinform. Oder Zweierzucker, die eben schnell, oder eben raffinierte Kohlehydrate, die schnell eben in die Einzelbausteine zerlegt werden.
Was wäre das beispielsweise, der große Eisbecher?
Das ist bestimmt der große Eisbecher. Das ist aber auch alles, was aus Weißmehl gemacht ist, was einfach schnell anflutet. Oder eben die leckeren Kombinationen, die wir dann im Kuchen haben mit Weißmehl und viel, viel Zucker. Die meisten Menschen fürchten sich viel mehr vor dem Fett. Wir sollten uns mehr vor zu viel Kohlehydraten fürchten. Es sei denn, wir brauchen die Energie und verbrauchen die Energie, indem wir eben körperlich tätig sind.
Der Teller Pasta Schutta, Nudeln mit Fleisch und Tomatensauce, ginge der zu Mittag?
Das kommt drauf an, was Sie hinterher machen. Wenn Sie gemütlich an den Schreibtisch zurückkehren und nur Ihre 10 Finger bewegen, dann braucht zwar Ihr Gehirn auch eine Menge Energie, aber dann wird es eher dazu kommen, besonders wenn es ein großer Teller war, dass der Körper eben überflutet wird mit Glukosemolekülen, gegenreguliert über eine Ausschüttung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse und dann eine Stunde später das große Loch kommt, weil sie in den Unterzucker geraten. Das sind eben zum Beispiel auch die Regulationsmechanismen des Körpers, die sie dann spüren und wo sie kurze Zeit nach dem großen Pastateller vielleicht wieder Hunger haben, weil sie Kohlehydrate brauchen durch die Überregulation des Körpers. Und die Regeneration, letztlich das Vermeiden von toxischem, chronischem Stress, indem ich einen Lebensstil finde, wo es mir immer wieder trotz allem Druck und aller Anforderungen gelingt, in die Entspannung zu kommen, abzuschalten, tatsächlich auch Geräte abzuschalten, zum Beispiel das Handy, sich offline zu befreien, um aus dem Stressmodus in den Entspannungsmodus zu kommen. In dieser Entspannung, in diesen Ruhepausen, dazu gehört natürlich auch eine ausreichende Menge Schlaf. Darin liegt unglaublich viel Gesundheitspotenzial. Unter anderem auch deshalb, weil das Immunsystem seine Hochzeit während des Schlafes hat und wir über Nacht vieles ausheilen können.
Können Sie uns ein Beispiel nennen aus Ihrer Praxis oder von sich selbst, wie Sie es gemacht haben oder wie es jemand anderer gemacht hat, seine Gesundheitserreger zu finden, wie dieser Prozess so abgelaufen ist?
Ich denke da ganz spontan an viele Krebspatienten, die ich als Hausärztin begleiten durfte, die zum Teil einen unglaublichen Weg in die Tiefe gegangen sind, einen Weg, wo sie zu einem Bewusstsein, zu einem Körperbewusstsein, aber viel mehr als Körperbewusstsein, einfach das Bewusstsein für sich selber als Leib, Geist, Seele, Einheit gefunden haben, wo sie ganz oft auch zu einer Spiritualität und einem Tiefgang in der Beschäftigung mit den wichtigen Fragen des Lebens gekommen sind und wo mir viele gesagt haben, wissen Sie, Frau Doktor, irgendwie bin ich froh um meine Krebsdiagnose, weil ich würde heute nicht dastehen, wo ich stehe. In diesem Schock, in dieser Konfrontation ganz viel zu lernen und ganz viel zu wachsen. Und immer besser zu spüren, was hilfreich sein kann und was schädlich sein kann, was ich dann abstelle.
Wir haben vom Gesundheitserreger Bewegung gesprochen, Frau Dr. Gauss. Bewegung im Freien oder ist auch Bewegung im Fitnessstudio, hat dies dieselbe Qualität?
Das ist eine ganz spannende Frage, der Faktor Natur. Es macht tatsächlich einen Unterschied. Es gibt zahlreiche Studien, Untersuchungen mittlerweile. Es könnte noch viel mehr geben, damit wir noch besser verstehen, was die Natur eigentlich mit uns macht. Aber wir wissen schon einiges und es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich mich indoor in geschlossenen Räumen bewege oder outdoor in der freien Natur. Manche Fitnessstudios machen es schon so, dass sie möglichst viele Grünpflanzen hineinholen, die Natur in die Räume holen oder dass auf dem Fernsehbildschirm irgendein Naturpanorama mitläuft. Auch das macht dann einen Unterschied. Die effektivste Wirkung zeigt sich sicher, wenn wir direkt in der Natur sind.
Welche positiven Effekte hat denn das Thema Bewegung in der Natur auf unseren Körper?
Also da ist zum einen natürlich die Heilkraft, die die Bewegung an sich hat, und die ist enorm. Das sind ganz viele stoffwechselaktiven Wirkungen, die durch die Muskelkontraktion, die Muskelarbeit tatsächlich entstehen. Wir dürfen verstehen, dass unsere Muskulatur in der Gesamtheit eigentlich das größte Stoffwechselorgan unseres Körpers ist, wo ganz viele Stoffe ausgeschüttet werden, die eigentlich in allen Bereichen unseres Körpers wirken, vor allem auch in unserem Gehirn. Dazu kommt dann eben die Heilkraft der Natur und es macht offenbar wirklich einen Unterschied, ob ich mich nur bewege, in Anführungszeichen, ob ich mich grün bewege, also draußen in der Natur. Und noch eine Steigerung dazu ist offenbar dann, ob ich mich achtsam grün bewege. Also mit Achtsamkeit in der Natur unterwegs bin, das scheint vor allem auf den Geist, auf die Psyche und auf die Stressreduktion den größten Effekt zu haben.
Das Thema Wald ist ja in den letzten Jahren auch aufgekommen mit dem Thema Waldbaden. Die ätherischen Öle, speziell von Fichte und Tanne, sollen da ja sehr gut wirken, sagt man. Welche Erfahrungen haben Sie?
Also ich habe mich mit dem Thema Waldbaden als Ärztin beschäftigt und habe alle wichtigen Studien und Forschungsergebnisse gelesen und habe daraufhin realisiert, dass ich den Wald sehr viel mehr schätzen soll. Mir hat's immer gestunken auf einer Bergtour, wenn ich erst mal 1 oder 2 Stunden durch den Wald gehen musste, bevor ich endlich die Waldgrenze erreicht habe und endlich Aussicht genießen konnte. Seit ich so viel weiß über die Wohltat Wald und die gesundheitsförderlichen Wirkungen, die wir im Wald erleben dürfen, genieße ich es, durch den Wald zu gehen, bemühe mich, dass ich bewusst und tief atme, um alle ätherischen Öle, die unter anderem zum Teil ja auch sehr wohltuend duften, in mich aufnehme und eben die Kühle, den erhöhten Sauerstoffgehalt im Wald und diese ätherischen Öle eben optimal nutze auf meinem Weg hinauf auf den Berg.
Was heißt denn achtsam in diesem Zusammenhang? Bedeutet das dann, dass ich mich von der Natur treiben lasse, inspirieren lasse, dass ich gezielt schaue? Was ist das?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Achtsamkeit zu praktizieren. Wenn ich einfach in der Natur bin und den Schwerpunkt nicht auf der Fortbewegung oder Wanderung oder Erreichen eines Zieles lege, sondern einfach nur bin, mich treiben lasse, dann kann die Achtsamkeit bedeuten, dass ich alle 5 Sinne aufmache und nicht nur sehe, höre, rieche, fühle und schmecke, sondern dass ich auch auf den Atem achte, auf den tiefen Atem und so in einen Seinsmodus komme, wo ich nichts mehr erreichen muss, bewirken muss, sondern einfach nur noch bin. Wenn ich den Fokus drauf lege, von A nach B zu kommen, ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel auf einer Wanderung, dann kann ich die Achtsamkeit genauso praktizieren, indem ich die Sinne aufmache und mich beschenken lasse von allem, was mir in den Sinn kommt, in einen meiner Sinne, und einfach die Geschenke am Wegesrand mitnehme, dankbar staune, stehen bleibe, an der Blüte rieche, stehen bleibe, übers Moos streiche, stehen bleibe, einen Baum umarme, die Rindenstruktur erfasse und dann wieder weitergehe. Da gibt's viele Möglichkeiten, je nachdem, ja, was mir liegt.
Sie haben auch von der Natur schmecken gesprochen bei den Sinnen. Was wäre das? Zum Beispiel die Beeren pflücken und probieren oder den Klee?
Das ist ein schönes Thema, wo man sich auskennen muss. Also wenn es um Wildkräuter geht, bei Beeren bin ich eher zurückhaltend und pflück eigentlich nur Beeren, die in der Luft hängen und nicht gerade am Wegesrand. Aber ich denke, da muss man sich auskennen. Pilze, ja, Wasser.
Wir haben jetzt von der Bewegung gesprochen. Es gibt aber auch den Faktor Licht, Sonnenlicht. Da weiß man als Laie, dass der auch fürs Immunsystem gut ist. Was kann die Verfechterin der Salutogenese dazu sagen?
Also das Sonnenlicht ist natürlich ein Riesengeschenk. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben. Die Sonne schenkt uns das Licht. Der Tag-Nacht-Rhythmus gibt uns einen Rhythmus vor. Viele Körpervorgänge werden dadurch getaktet. Das Licht brauchen wir für unsere Psyche. Viele kennen den Winterblues in den lichtarmen Zeiten. Ja, vielleicht sogar eine Neigung zu depressiven Verstimmungen. Die Sonne schenkt uns die Wärme. Die Wärme wiederum entspannt, tut wohl, baut Stress ab. Und die Sonne schenkt uns natürlich über die UVB-Strahlen die Produktion von Vitamin D in unserer Haut. Vitamin D ist eigentlich ein falscher Begriff, es müsste besser heißen Sonnenhormon. Das hat die Natur so angelegt, dass wir durch Stoffwechselprozesse über das UVB in unserer Haut eine Vorstufe von Vitamin D bilden können, was dann weiter verstoffwechselt wird im Körper, bis es zum wirksamen, stoffwechselwirksamen Vitamin D kommt. Und dieses Vitamin D, das wissen wir heute, ist eben nicht nur für die Knochengesundheit wichtig, sondern tatsächlich auch für unser Immunsystem und für viele, viele andere Systeme, Herz-Kreislauf-System, Gehirn, wahrscheinlich für jede unserer Zellen und für so ziemlich alle Stoffwechselvorgänge in uns. Und so ist das Vitamin D im Hinblick auf ein starkes Immunsystem, auf ein funktionierendes Immunsystem tatsächlich enorm wichtig. Und wir tun gut dran, je nach Hauttyp wirklich UVB, Sonnenstrahlung an unsere Haut zu lassen, damit überhaupt eine Vitamin D-Produktion stattfinden kann. Im Winter geschieht das bei uns leider nicht, weil die Sonne zu flach steht und das nicht ausreicht. Außerdem sind wir da bekleidet und es schaut oft nur die Nasenspitze raus im Winter. Da ist es anzuraten, dass wir, weil es über die Ernährung schwierig ist, zu ausreichenden Spiegeln zu kommen, dass wir uns da mit einem Vitamin-D-Präparat versorgen, um gerade in den Wintermonaten eben vom Immunsystem auch gut dazustehen.
Die Chronobiologen und Biologinnen sagen ja, dass wir diese Bewegung an der Sonne auch deswegen brauchen oder dieses Aussetzen, dem Sonnenlicht aussetzen, weil das antidepressiv wirken soll.
Also meine persönlichen Erfahrungen sind absolut so, dass ich spüre und dass ich Mangel leide, wenn ich es nicht tun kann und dass ich gerne freiwillig hinausgehe, am liebsten bei Sonnenschein, aber natürlich auch bei bewölktem Himmel, weil das Licht einfach gut tut und übrigens dann auch dafür sorgt, dass der Schlaf gut funktioniert. Also Bewegung tagsüber bei Helligkeit fördert wiederum das Getaktetsein des Körpers übers Melatonin und einen gesunden Schlaf. May it be an evening star. Shines down upon you.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Dr. Elisabeth Gauss spricht im heutigen Fokus darüber, was uns gesund macht. Darauf, meint sie, sollten wir unser Augenmerk legen. Die Natur, Vitamin N nennt sie es, spielt dabei eine bedeutende Rolle.
Frau Dr. Gauss, es gibt Menschen, die total auf Wald- und Bergklima schwören, weil sie sagen, das ist sehr bekömmlich für sie, das tut ihnen gut. Andere sagen, mehr ist für sie wichtig für die Atemwegssysteme. Gibt es da Erkenntnisse Ihrerseits, welche Natur den Menschen generell gut tut oder ist da jeder anders getaktet?
Ich denke, es ist beides. Es gibt tatsächlich verschiedene Klimata. Es gibt an den Küsten, besonders Nordsee, Ostsee, gibt es ein Reizklima, was besonders bei Atemwegserkrankungen sehr heilsam wirken kann. Es gibt die Luftkurorte auf der anderen Seite in den Bergen, berühmt zum Beispiel Davos, wo früher die Tuberkulosekranken hinkamen. Es gibt verschiedene Höhenlagen in den Bergen, wo dann auch unterschiedliche körperliche Auswirkungen, besonders auch auf die Produktion von roten Blutkörperchen, wenn die Luft dünner wird, stattfinden kann. Es gibt eben unterschiedliche Reize und Umweltbedingungen, auf die unser Körper dann unterschiedlich reagieren kann. Und je nachdem, was ich brauche, kann man das tatsächlich therapeutisch dann auch einsetzen. Das andere ist eben das Individuelle, was mir liegt, was ich mag, was ich liebe, wo ich daheim bin. Und für den einen ist das eher das Meer, für den anderen ist es der Berg, für viele Deutsche sind es auch die großen Wälder. So sind die Geschmäcker und die Bedürfnisse verschieden, sicher auch durch die Prägungen, die wir erfahren haben, wo wir aufgewachsen sind. Von mir persönlich kann ich sagen, ich liebe beides. Ich bin Steinbock und die Berge sind meine Heimat. Ich bin Wasserratte und das Wasser ist mein Element. Ja, das ist individuell ganz unterschiedlich und auch natürlich von den Lebenssituationen und vom Gesundheitsbefinden auch unterschiedlich für eine Person im Laufe des Lebens.
Sie haben mir das Stichwort geliefert. Gibt es denn da Unterschiede, Gesundheitserreger bei Männern, Frauen, Kind, Jugendlicher oder älterer Mensch?
Ich glaube, das gibt es bestimmt. Das liegt sicher auch in unserer persönlichen Erfahrung, wenn wir darüber nachdenken, was habe ich als Kind gebraucht? Was hat mir einfach gut getan? Wo hat es mich hingezogen? Was brauche ich als Jugendlicher? Was als junge Frau? Was als junger Mann? Was als älterer Erwachsener? Was als alter Mensch? Das sind die unterschiedlichen Bedürfnisse im Leben, natürlich auch wieder verbunden mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, auch körperlich. Und trotzdem gibt es ein paar Dinge, die einfach zum Menschen gehören. Und neben dem, was wir schon besprochen haben, ist das sicher ganz wesentlich die Beziehung. Wir sind nicht nur für Bewegung gemacht, wir sind für Beziehung gemacht. Ja, wir sind für Berührung gemacht. Wir brauchen tatsächlich den Körperkontakt. Wir brauchen die Berührung, ganz besonders als Säugling. Ein Säugling, der nicht berührt wird, der verkümmert. Und dieses Bedürfnis nach körperlicher Nähe zieht sich durchs ganze Leben durch. Ist jetzt in der Corona-Krise auch wieder ganz neu zum Thema geworden, wo wir Abstand halten sollen und wo wir uns neu überlegen müssen, wie es eigentlich trotzdem gehen kann, uns nah zu sein und trotzdem eben notwendigerweise gewisse Maßnahmen von Abstand und Hygiene zu befolgen.
Es gibt ja gerade Studien, die besagen, dass Menschen, die schon älter sind, unter dem leiden, dass sie nicht berührt werden. Das ist jetzt sicher ein sehr schwieriges Thema, schwierig zu lösendes Thema, nicht?
Also ich denke, während der Corona-Krise und aufgrund der Maßnahmen ist das eines der erschütterndsten Themen und Folgeauswirkungen der Maßnahmen, die ergriffen wurden, insbesondere wenn ich denke an Krankenhäuser, Intensivstationen, Pflegeheime, wo Menschen über Wochen, über Monate ihre liebsten Angehörigen, Bezugspersonen nicht sehen konnten, durften. Ich finde das dramatisch. Wir wissen, dass da ganz viel Schaden entstanden ist, dass Demenzkranke ihre Kinder, die sie vorher noch gekannt haben, jetzt eben nimmer kennen, dass Gehbehinderte jetzt im Rollstuhl sitzen, und dass Schwerkranke, die ihren schweren, leidvollen Weg alleine gehen mussten über Wochen und Monate, dass denen ein ganz wichtiger Gesundheitserreger gefehlt hat, das ist sonnenklar.
Frau Dr. Gauss, es gibt Menschen, die können nach meiner Erfahrung sehr gut in sich hineinspüren, was ihnen gut tut und was nicht. Und dann gibt es andere, die damit Probleme haben. Kann man das lernen und wie geht das?
Ah, das ist vielleicht eine unserer Lebensaufgaben, das zu lernen. Das geht nur mit Achtsamkeit, mit dem Bewusstsein, dass ich in diese Haltung der Selbstfürsorge kommen darf. Das funktioniert schlecht, wenn ich den ganzen Tag nur funktioniere, wenn ich den ganzen Tag gestresst bin, wenn ich den ganzen Tag viele, viele Dinge gleichzeitig tue, von einem Ort zum anderen hetze. Da findet Achtsamkeit und Selbstfürsorge schwer statt. Das ist ein Prozess, ein Lernprozess tatsächlich, wo es im Übrigen heutzutage viele Hilfsmöglichkeiten gibt, Kurse, die man belegen kann in Achtsamkeit, in Stressreduktion, ob das Yoga ist, ob das Meditationsformen sind. Aber es geht nur so, es geht nur über den Weg der Entspannung, zur Ruhe kommen, abschalten. Erst dann bin ich in der Lage, wirklich hinzuspüren, hinzuschauen, mir bewusst zu werden, wo ich überhaupt stehe und was ich eben brauche, was ich vielleicht verändern muss im Leben und was mir und meiner Gesundheit und meinem Leben und meinen Beziehungen wirklich dient.
Das klingt so nach jedem Tag, sich etwas kurz Zeit nehmen und nachzudenken oder vielleicht auch spazieren zu gehen und nachzudenken.
Das wäre ideal, ganz sicher. Es wäre ideal, wenn wir, gerade wenn wir in einem anstrengenden Arbeitsprozess sind, gefordert sind, wenn wir immer wieder ganz, ganz kurze Auszeiten nehmen. Vielleicht jede Stunde ein oder zwei Minuten bewusst, zum Beispiel die Augen zumachen, sich räkeln, sich strecken, 3, 4, 5 Mal tief und bewusst atmen, sich ein schönes Bild erinnern, sich über die Haut streichen, kurz eine Kleinigkeit essen. Das kann ganz, ganz wenig Zeit in Anspruch nehmen, aber diese Unterbrechungen und diese kleinen Auszeiten sind unendlich wirkungsvoll und die großen, größeren Auszeiten, ja, man hat so diese Zahl, eine halbe Stunde Bewegung pro Tag. Für die Bewegungsfreudigen ist es für alle segensreich, sich wirklich mindestens eine halbe Stunde zu bewegen. Vielleicht ist es auf dem Weg zur Arbeit. Dazu zählt natürlich auch die Hausarbeit und die Gartenarbeit. Da zählt wirklich alles an Bewegung, aber am effektivsten ist es sicher, wenn es zwecklos geschehen darf, als Auszeit. Für andere sind es Meditationspausen. Manche stehen früher auf, um eine kleine Meditationseinheit oder ein Gebet zu sprechen. Es sind auch diese kleinen Momente, zum Beispiel vor dem Essen, wo ich auf den Teller schaue und überhaupt erstmal hinschaue, was ich da alles Wunderbares drauf liegen habe und dankbar bin oder ein kurzes Gebet spreche oder das Gute-Nacht-Gebet, wo ich wiederum in die Dankbarkeit kommen kann. Einfach diese kurzen Momente der Besinnung, wo ich wieder zu Sinnen komme und wo ich in diesen Seinsmodus komme, wo ich eben nimmer funktioniere, sondern einfach nur bin.
Shines through.
wenden wir den Fokus doch noch einmal auf die Gesundheit und wenn ich das mache, was das bewirken kann. Wo kann es helfen? Also anders gefragt, welche Krankheiten kann ich verhindern oder abmildern, wenn ich meinen Lebensrhythmus so umstelle?
Also ich würde mal mutig behaupten, so ziemlich alle. Es gibt ganz wenige Situationen, in denen eine Immobilisierung notwendig ist in der Medizin. Die ist dann notwendig, wenn wirklich Strukturen kaputt gegangen sind, ein Knochenbruch, eine Amputation oder natürlich auch eine ganz schwere Erkrankung, wo auch gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, aufzustehen, sondern wo wirklich Bettlägerigkeit herrscht und wo diese Ruhe notwendig ist, die Not wirklich wenden kann. Ansonsten ist Bewegung und Entspannung eigentlich Prävention aller Krankheiten. Körper, Geist und Seele, die Herz-Kreislauf-Krankheiten, die meistens ja mit einer ungünstigen Stoffwechselsituation, die in Richtung Diabetes geht, zusammenhängen, mit Übergewicht zusammenhängt, mit Bluthochdruck zusammenhängt und letztlich dann zu den befürchteten Folgeerscheinungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall führen können oder Gefäßverschlüsse. Aber auch Krankheiten im psychischen Bereich, Depression, Bewegung, Entspannung ist ein Segen. Beziehung ist ein Segen. Bewegung und Beziehung und Berührung stärken die Resilienz für alle die, die in einer schwierigen Lebenssituation sind und Hürden des Lebens überwinden wollen. Aber auch was Krebserkrankungen anbelangt, wissen wir, dass regelmäßige körperliche Bewegung uns eben in eine Stoffwechselsituation und in eine Immunfunktion bringt, die tatsächlich das Risiko, irgendwann eine Krebserkrankung zu bekommen, dramatisch verringern kann und im Fall einer Krebsdiagnose den Heilungsverlauf enorm positiv beeinflussen kann.
Sie haben ja auch vom Vitamin N gesprochen, nämlich Vitamin Natur. Das war für mich interessant, es von der Natur als Vitamin zu sprechen. Was steckt dahinter?
Ja, das ist natürlich eine nette Umschreibung, Vitamin N. Manche sagen auch aus dem Amerikanischen the Nature Pill, also die Naturpille, wirklich die Medizin Natur. Da stecken eben all die positiven, gesundheitsfördernden, beglückenden, stärkenden Effekte drin, die die Natur auf uns hat. Und die sind tatsächlich riesig. Also nur das Sein in der Natur ohne Bewegung hat so viele positive Auswirkungen auf Leib, Geist und Seele, also auf unser ganzes Sein, dass wir das nur immer wieder suchen dürfen. Und wenn wir nicht raus können in die Natur, können wir eben auch die Natur reinholen. Auch da gibt es mittlerweile ganz berührende Untersuchungen wie Zimmerpflanzen oder denken Sie an eine Blume am Krankenbett, die Sie Ihrem geliebten Kranken ins Krankenhaus mitbringen. Und plötzlich ist alles anders, weil der Bezug zum Leben einfach was in uns bewirkt. Und es gibt zum Beispiel auch eine ganz erstaunliche Untersuchung von Roger Ulrich, 1984 schon publiziert. Der hat in einem Krankenhaus in Pennsylvania untersucht, ob es eigentlich einen Unterschied macht, ob der Kranke, das waren alles Patienten, die an der Gallenblase operiert worden waren, ob der Kranke, der in einem Zimmer mit Blick ins Grüne in die Natur liegt, im Unterschied zum Kranken, der einen Blick auf eine Wand hat, auf eine Backsteinwand, ob das einen Unterschied macht. Und ja, ganz klar, der Unterschied war eklatant. In der Schnelligkeit des Heilungsverlaufs, in der Rate an Komplikationen nach der Operation, im Schmerzmittelbedarf. Es macht einen Unterschied. Der Faktor Natur ist einfach ein Segen, um uns gesund zu halten und uns wieder gesund zu machen.
Mir bleibt Ihnen nur noch eines zu wünschen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Auf Wiederhören.